Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Tennisprofi Novak Djokovic holt zum 8. Mal den Titel bei den Australian Open und in der Fußball-Bundesliga verschafft sich Köln Luft im Abstiegskampf. Darüber berichten wir heute ebenso wie über das Coronavirus, das nicht nur die Wettkampfpläne im Sport durcheinanderwirbelt, sondern auch, wie unterschiedlich im Sport mit Athletinnen und Athleten aus China umgegangen wird. Einer der beliebtesten Parasportarten droht der Paralympics-Ausschluss, dem Rollstuhlbasketball, und zwar schon für Tokio diesen Sommer. Darüber sprechen wir mit der Kapitänin des Frauennationalteams. Und das Glücksspiel in Deutschland soll anders reguliert werden, darunter fallen auch Sportwetten. Nun gibt es Sorge, dass mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag weniger Geld in den Sport fließen könnte. Wie und warum, das erklären wir gegen Ende dieser Sendung. In Melbourne fiel heute eine Entscheidung über die erste von 4 Tennis-Grand-Slam-Kronen des Jahres. Es war ein Finale der Gegensätze. Der Serbe Novak Djokovic, Seriensieger in Melbourne, gegen Dominic Thiem, 26-jähriger Shootingstar aus Österreich, der bislang noch keinen Grand-Slam-Titel holen konnte. Und es war ein Finale, wie es die Tennisfans lieben, ein Kräftemessen über 5 Sätze, bei dem am Ende Novak Djokovic wieder den Pokal in die Höhe hieven durfte. Ina Kast.
Ein großartiger Schlusspunkt, das Herrenfinale. Die Atmosphäre hatte was von Fußballstadion. Dominic Thiem spielte im spannenden Finale das Tennis seines Lebens. Verloren hat er trotzdem, aber nicht gegen irgendwen, sondern
gegen einen ultimativen König von Australien.
Und dieser König von Australien heißt Novak Djokovic. 8 Endspiele in Melbourne, 8 Siege. Was für eine Serie.
My favorite court, my favorite stadium in the world, and I'm blessed to hold this trophy once again. Thank you very much.
Zum insgesamt 17. Grand-Slam-Titel gab es noch 2,5 Millionen Euro obendrauf. Alexander Zverev hätte sein Preisgeld komplett gespendet, wenn er das Turnier gewonnen hätte. Hat er aber nicht. Trotzdem waren die Australian Open eine gelungene Therapie für den Deutschen. Geradezu befreiend nach einem schwachen Saisonstart.
Ich habe gutes Tennis gespielt. Seit der 3. Runde fand ich... wieder mich selber gefunden auf dem Platz.
Weil er endlich etwas lockerer ist.
Und hier bin ich relaxter.
Zverev katapultierte sich in ungewohnte Sphären. Melbourne war eine Art Durchbruch in seiner Karriere.
Mein erstes Halbfinale bei einem Slam, aber ich möchte ja hier nicht aufhören. Ich möchte ja nicht irgendwie, dass es jetzt zu Ende ist.
Klingt nach Kampfansage. Gekämpft hat auch Angelique Kerber. Im Achtelfinale war aber Schluss. Auch weil der Oberschenkel wieder zwickte.
Das Wichtigste für mich ist jetzt in den nächsten Tagen und Wochen wieder wirklich schmerzfrei zu werden und auf jeden Fall wieder fit zu sein.
Grund zu feiern hatte dagegen eine 21-Jährige, Sophia Kennen, die sich nach ihrem ersten Grand-Slam-Sieg das ein oder andere Glas Sekt gönnte.
Die Turnierbilanz der Australian Open war das von Ina Kast. Und damit sind wir bei der Fußball-Bundesliga. Und da sage ich Ihnen jetzt erst einmal kurz, wie es bei Paderborn gegen Wolfsburg steht. Da sind wir in der zweiten Halbzeit. Da ist aber noch nicht besonders viel passiert. Aber in der ersten Halbzeit hat Paderborns Zolinski das 1:0 erzielt. Dann holte Wolfsburg auf, 1:1 durch Knoche, 1:2 durch Ginzek. Paderborn spielt nur noch zu 10 nach Platzverweis gegen Holtmann. Und dann müssen wir über die neu entdeckte Heimstärke des 1. FC Köln sprechen, denn im Müngersdorfer Stadion haben die Kölner heute klar gegen das Überraschungsteam der Hinrunde gewonnen, den SC Freiburg. Von diesem 4:0, Christian Schulze.
Es gab ordentlich Diskussionsbedarf nach diesem 4:0-Sieg des 1. FC Köln gegen den SC Freiburg. Zum Beispiel über den Torschützen des ersten Treffers nach einer halben Stunde. War es wirklich Verteidiger Sebastian Bonneau, der den Ball aus kurzer Distanz ins Tor schoss? Dominik Drexler hat seine Zweifel.
Ja, also ich bin nach wie vor der Meinung, dass es mein Tor ist. Sepp sagt auch zu mir, dass er meinen Fuß trifft. Ja, ich habe den Ball auf jeden Fall berührt. Ich hoffe jetzt mal, dass ich das Tor kriege.
Auf Seiten des Verlierers ging es um ernsthaftere Probleme. Freiburg leistete sich viele Ballverluste, blieb erneut ohne Torerfolg und fiel nach dem Kölner 2:0 durch John Cordoba in der 55. Minute in der Nachspielzeit völlig auseinander. Die späten Gegentreffer durch Kingsley Esibue und Ismail Jakobs ärgerten Freiburg-Schlussmann Alexander Schwolo enorm.
Die letzten 20 Minuten waren furchtbar. Die will ich so schnell wie möglich vergessen, aber ja, gerade tut's weh.
Für Freiburg die zweite Niederlage in Folge und das erneut gegen einen Aufsteiger. Noch kein Grund zur Panik, sagt Abwehrspieler Dominik Heinz.
Wir haben schon mal zweimal hintereinander verloren und sind dann wieder rausgekommen. Das muss uns gelingen. Wir haben gewusst, dass es mal schwer wird für uns und es war heute zu wenig.
Und so verschafft sich Köln mit dem vierten Heimsieg in Folge weiter wertvolle Luft im Abstiegskampf. Und die ist auch nötig, sagt Torwart Timo Horn.
Der Sieg war heute natürlich extrem wichtig, weil in den kommenden Wochen ganz schwere Gegner auf uns zukommen.
Zum Beispiel am Sonntag. Dann steht für den FC das Derby bei Borussia Mönchengladbach an.
Und damit sind wir in Liga 2 und dahin war Nürnberg ja erst abgestiegen und dann gleich erneut im Tabellenkeller gelandet. Heute konnten sich die Nürnberger im Heimsieg gegen Sandhausen aber etwas nach oben retten. Edgar Endres.
Endlich jubeln 25.000 Clubfans mal wieder ausgelassen mit ihrer Elf. Das hochverdiente 2:0 wackelt nur mal kurz, als die Gäste nach gut einer Stunde mit einem Foulelfmeter an Torhüter Christian Mantegna scheitern. Lead Bacaretta vergibt die große Chance auf das 1:2. Der Club führt nach 53 Minuten mit 2:0. Michael Frey trifft früh per Kopf, Robin Hack dann nach der Pause. Mit viel Einsatz verteidigt der erste FCN dann in Unterzahl die Führung. Denn Torschütze Frey fliegt in der 77. Minute mit Gelb-Rot vom Platz. Vor den nächsten Auswärtsspielen in Osnabrück und Heidenheim verschafft sich der Club etwas Luft im Tabellenkeller.
Und die erwähnten Heidenheimer spielen vorne mit in der Tabelle, mussten sich aber heute gegen Schlusslicht Dynamo Dresden mit einem 0:0 begnügen. Jens Wolters.
Heidenheims Trainer Frank Schmidt hatte vorher schon gewarnt. So deutlich der Unterschied auch in der Tabelle ist, so zäh war die Partie gegen den Tabellenletzten aus Dresden. Viele Chancen hatten die Gastgeber vor mehr als 12.000 Fans nicht. Stürmer Kleindienst in der zweiten Hälfte noch mit der größten Möglichkeit, als er aus kurzer Distanz verfehlte. Am Ende hätte es dann sogar noch einen Dresdner Sieg geben können. Doch kurz vor dem Abpfiff trafen die Gäste nur die Latte. Und so war das 0:0 auch gerecht. Eine Punkteteilung, mit der Heidenheims Trainer Frank Schmidt diesmal leben kann. Er wusste ja, dass es schwer werden würde.
Ebenfalls unentschieden stand es am Ende zwischen Darmstadt und Osnabrück. Vom 2:2 Tim Brockmeier.
Ein enttäuschendes Unentschieden für die Lilien, nicht nur weil Darmstadt fast eine halbe Stunde lang in Überzahl spielte, sondern auch weil die 98er insgesamt viel zu viele Chancen liegen ließen. Dusun brachte die 98er in Führung, noch vor der Pause fiel der Ausgleich, Osnabrücks Alvarez traf per Foulelfmeter. Als VfL-Kapitän Blacher nach einer guten Stunde gelb-rot sah, schien alles für die 98er zu sprechen, die aber vorne beste Chancen liegen ließen und hinten durch eine Unaufmerksamkeit in Rückstand gerieten. Giert traf in Unterzahl für die Gäste. Immerhin, Darmstadt kämpfte weiter und wurde kurz vor Schluss wenigstens noch mit dem 2:2 belohnt. Felix Platte traf zum Endstand.
Und damit sind wir in Sport am Sonntag im Deutschlandfunk beim Wintersport. Da stand bei den alpinen Skifahrern heute der Riesenslalom in Garmisch-Partenkirchen an. Beim Sieg des Franzosen Alexis Pantereau fiel Reporter Thomas Kattenbeck die Leistungssteigerung bei Stefan Luitz auf.
Das war mal wieder ein sportliches Lebenszeichen von Deutschlands eigentlich bestem Riesenslalomfahrer Stefan Luitz. Der Allgäuer ist in dieser Saison einfach nicht in Schwung gekommen, schaffte zuletzt nicht einmal das Finale der besten 30. Heute gelingt ihm mit dem 9. Rang beim Riesenslalom in Garmisch eine Top-10-Platzierung.
Es war enorm wichtig, also, dass ich einfach am Start stehen kann und direkt vom ersten Tor einfach attackieren kann. Und ich habe auch das Training einfach genutzt, um eine Stabilität reinzubringen und es ist mir ganz gut gelungen. Und ja, es waren jetzt heute nicht meine Lieblingsverhältnisse, aber ich bin echt brutal zufrieden mit dem Ergebnis.
Die Bedingungen an der Kandahar alles andere als leicht. Die Piste aufgeweicht, im zweiten Durchgang mussten die Zuschauer sogar die Regenschirme aufspannen. Umso schöner, dass auch Alexander Schmid, der zweite Allgäuer im Riesenslalom-Team, seine starke Saison mit dem 13. Platz bestätigte.
Das Training war nicht optimal, was ich die letzten Tage abgerufen habe, aber jetzt, dass ich es am Rennen wieder zeigen konnte, was ich drauf habe, ist natürlich für mich persönlich sehr viel wert.
Dabei muss man wissen, dass der 25-Jährige praktisch die komplette Saisonvorbereitung wegen des pfeifferschen Drüsenfiebers verpasst hatte. Schnellster heute der französische Routinier Alexis Pantereau.
Eine Planänderung steht für die alpinen Skifahrer für übernächstes Wochenende jetzt fest. Der alpine Skiweltcup im chinesischen Yanqing ist abgesagt. Das ist eine von vielen Absagen und Verschiebungen, die gerade im Sportkalender stattfinden. Schuld ist die Sorge vor dem Coronavirus. Wie Athleten und Verbände mit Wettkämpfen in China umgehen und auch mit chinesischen Athleten, das hat sich Raphael Späth einmal angesehen.
Die chinesische Region Yanqing liegt gut 2 Fahrstunden vom Stadtkern Pekings entfernt, wird während der Olympischen Winterspiele 2022 unter anderem Austragungsort für die alpinen Skiwettbewerbe sein. Ein Testevent auf den Olympiapisten fällt jetzt aber aus. Der Internationale Skiverband verkündete unter der Woche, die Rennen aufgrund des Coronavirus kurzerhand absagen zu müssen. Die österreichische Gemeinde Saalbach springt dafür ein. Die Weltcuprennen sind nicht die einzige sportliche Großveranstaltung, die dieser Tage abgesagt bzw. verlegt werden muss. Im März sollte die Hallenweltmeisterschaft der Leichtathleten in Nanjing stattfinden. Der Event wurde um ein Jahr verschoben. Verständlich, findet Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo im ZDF-Interview.
Ja, das ist natürlich schade, wenn man nochmal bei dem natürlich qualitativ hochwertigsten Wettkampf der Hallensaison, dass man dort nicht starten kann, weil es nicht stattfindet. Unter den Gesichtspunkten des Virus und des Infektionsrisikos und der schnellen, rapiden Verbreitung ist es natürlich die richtige Entscheidung,
sagte Mihambo am Rande des Ball des Sports in Wiesbaden. Was das aber auch ganz praktisch für die Sportlerinnen und Sportler bedeutet, schob Mihambo hinterher.
Gleichzeitig ändert sich aber dann doch einiges in der Vorbereitung für die Hallensaison, sodass ich eben auch gestern Weitsprung gemacht habe und das eigentlich noch gar nicht geplant war.
Umplanen müssen aufgrund des Coronavirus auch andere Athleten, die Boxer oder Basketballerinnen beispielsweise. Deren Olympia-Qualifikationsturniere wurden kurzerhand aus China nach Belgrad und Jordanien verlegt. Und auch die Fußballerinnen wollten in China die letzten Olympiatickets ausspielen. Jetzt findet das Turnier in Australien statt. Die chinesische Frauenmannschaft darf nur unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen mitmachen, abgeschottet und in Quarantäne in einem Hotel in Brisbane. Ganz so streng geht man mit chinesischen Athleten in Deutschland nicht um. In dieser Woche finden die German Open im Tischtennis statt. Das international besetzte Turnier gehört zu den wichtigsten der Welt. Dementsprechend viele Top-Athleten aus China sind am Start. Sorge um eine mögliche Ansteckungsgefahr gäbe es in Magdeburg aber nicht, sagt Tischtennissportdirektor Richard Brause dem Deutschlandfunk.
Wir haben die Information seitens der chinesischen Delegation, dass sie eben sehr, sehr genaue Kontrolle in Peking, also die gesamte Nationalmannschaft, die alle in Peking stationiert sind, die ganze Zeit in Vorbereitung eben auf diese großen Turniere. Und sind natürlich alle sehr, sehr genau untersucht worden, bevor sie eben dann nach Deutschland gereist sind. Machen jetzt natürlich auch nach wie vor Untersuchungen der Gestalt, dass Fieber gemessen wird, all diese Dinge.
Das Virus hat vor allem im Tischtennis große Auswirkungen. Normalerweise ist China für internationale Topspieler immer die erste Anlaufstation für Trainingslager oder Wettkämpfe.
Ich denke, dass wir im Augenblick auch uns sehr, sehr genau überlegen würden, ob wir Lehrgänge und Turniere in China spielen würden, sind aber im Augenblick mit dieser Delegation, die wir in Deutschland haben, doch etwas entspannter, würden uns aber sehr, sehr genau überlegen, jetzt nach China zu reisen. Wir würden unseren Spielern davon im Augenblick abraten.
In Japan, dem Austragungsland der Olympischen Sommerspiele, gibt es bisher wenig bestätigte Fälle. Noch ist schwer absehbar, wie sich das Virus verbreitet. Der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Alfons Hörmann, gab sich Anfang der Woche besorgt, was das Coronavirus und Olympia angeht.
Wenn mich im Moment jemand danach fragt, was ist das größte Risiko im Hinblick auf die Spiele von Tokio, dann kann man wohl nur festhalten, ein solches Thema, ein solches Problem ist tatsächlich eines, das weltweit große Bedeutung hat.
Das Internationale Olympische Komitee hat schon Erfahrung mit Gesundheitsrisiken kurz vor Beginn von Olympischen Spielen. Erst 2016 verbreitete das Zika-Virus in Brasilien Angst und Schrecken. Einige Sportler verzichteten deshalb sogar auf einen Start bei den Sommerspielen in Rio de Janeiro. Vor den Spielen in Tokio betont das IOC in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Deutschlandfunk, es habe vollstes Vertrauen in das japanische Organisationskomitee.
Gegenmaßnahmen gegen infektiöse Krankheiten stellen einen wichtigen Teil des Sicherheitsplans von Tokio für die Olympischen Spiele 2020 dar. Darüber hinaus steht das IOC in Kontakt mit der Weltgesundheitsorganisation und den eigenen medizinischen Experten.
Die Vorbereitungen auf die Spiele werden wie geplant fortgesetzt. Nicht nur in Tokio, auch in Peking, wo die Winterspiele in 2 Jahren stattfinden werden.
Wir rechnen derzeit nicht damit, dass dieses Virus die Vorbereitungen auf die Spiele beeinflussen wird. Wir haben vollstes Vertrauen in alle relevanten Behörden, dass entsprechende Maßnahmen getroffen werden, um auf die jetzige Situation zu reagieren.
Passend dazu möchte der Internationale Skiverband die Frauenrennen auf den Olympiapisten von Yancheng wie geplant im Frühjahr 2021 stattfinden lassen, zumindest nach jetzigem Stand.
Berichtet Raphael Späth. Im Fußball hat Wolfsburg gerade die Führung gegen Paderborn ausgebaut. Ginzek erhöhte auf 3:1. Die Skispringer sind in Asien unterwegs, im japanischen Sapporo. Da war heute einmal nicht Karl Geiger der stärkste Deutsche. Stefan Laie feierte den ersten Podestplatz der Saison. Raimo Hinsdorf berichtet.
Eigentlich war das Podium schon weit entfernt, doch mit einem fulminanten zweiten Sprung hat Stefan Laie das Feld der Spitzenspringer von hinten aufgerollt. Nach Platz 8 im ersten Durchgang segelte Laie in Sapporo im Finale auf 142 Meter. Das schaffte kein anderer Springer und so schob sich der 28-jährige Willinger noch auf den zweiten Rang hinter dem siegreichen Stefan Kraft vor. Der Österreicher konnte mit seinen 139 Metern als einziger noch an Laie vorbeiziehen. Kraft hat damit auch seine Spitzenposition in der Weltcup-Gesamtwertung ausgebaut, um weitere 55 Punkte gegenüber Karl Geiger, dem wie am Vortag nur ein richtig guter Sprung gelang. Deshalb fiel Geiger in der Tageswertung nach dem dritten Platz zur Halbzeit noch auf Rang 5 zurück.
Die Skispringerinnen waren zu Hause gefordert. Juliane Seifert wurde als beste Deutsche in Oberstdorf einmal Achte und einmal Fünfte. Die Österreicherin Chiara Hölzel übernahm mit ihrem vierten Saisonsieg die Führung im Gesamtweltcup. Für die nordischen Kombinierer ist das sogenannte Seefeld-Trippel der Saisonhöhepunkt. Vom Schlusstag dieses bedeutenden Wettbewerbs berichtet Martin Thiel.
Fast einsam wie in den norwegischen Wäldern lief der Dominator des Winters Jarl Magnus Rieber zu einem nie gefährdeten Sieg. Die Grundlage war ein Sprung über 101 Meter und damit eine Minute 22 Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz vor dem abschließenden 15 Kilometer Langlaufrennen. Landsmann Jürgen Krabak und Vinzenz Geiger lieferten sich ein packendes Duell um Platz 2. Es wurde ein norwegischer Doppelsieg. Dem erkälteten Vinzenz Geiger fehlten am Ende die entscheidenden Körner. Er wurde sehr guter Dritter.
Heute ist Springen, da hatte ich richtig Pech. Von dem her muss ich sagen, ist mir ein guter Lauf geglückt und am Schluss hat es dann nicht ganz gereicht, um den Krabak zu schlagen, aber bin trotzdem sehr zufrieden.
Und auch die anderen deutschen Kombinierer präsentierten sich in Seefeld im Springen stark verbessert und gewohnt stark in der Loipe. Die Olympiasieger Erik Frenzel, Johannes Ritzek und Fabian Riesle belegten die Plätze 5, 10 und 11.
Vier Rennen, vier deutsche Siege, das ist die Bilanz der Rodler an diesem Wochenende. Ob Herren, Damen, Doppelsitzer oder Mixed-Staffel, auf den Weltcuptag in Oberhof schaut Sven Herold zurück.
Wieder Regen in Oberhof und wie schon gestern kamen die deutschen Sportler am besten damit zurecht. Im Frauenrennen ist Anna Bereiter aus Berchtesgaden die schnellste. Eine mittelgroße Sensation, denn die 20-Jährige fährt in diesem Winter zum ersten Mal im Weltcup. Der Erfolg in Oberhof ist der erste in ihrer Karriere. Julia Taubitz, diesmal nur Vierte, verliert damit die Führung im Gesamtweltcup an Tatjana Ivanova aus Russland. Zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes stand dann noch die Teamstaffel an, gekrönt mit dem nächsten deutschen Erfolg. Erneut Anna Bereiter zusammen mit Johannes Ludwig und dem Duo Wendel-Alt, die schnellste Mannschaft in diesem Wettbewerb vor den USA. Der runde Abschluss eines starken deutschen Weltcup-Wochenendes in Oberhof.
Das Internationale Paralympische Komitee schickte am Freitag eine Mitteilung raus, die es in sich hatte. Darin stand nicht weniger, als dass einem der Publikumsmagnete der Paralympics das ausdroht, dem Rollstuhlbasketball. Das IPC warnte den Weltverband vor der Streichung aus dem Paralympics-Programm für die Sommerspiele in Tokio. Hintergrund ist laut der Mitteilung ein Streit um die Klassifizierung der Athleten. Nur wenn der Rollstuhl-Basketballverband bis Ende Mai einen Plan zur Verbesserung der Athletenklassifizierung umsetze, könne die Sportart bei den Paralympics diesen Sommer dabei sein. Das würde dann auch die Männer- und Frauennationalmannschaft aus Deutschland treffen. Beide sind schon für die Paralympics qualifiziert. Was die Nachricht in den Teams ausgelöst hat, das habe ich mit Mareike Miller besprochen. Sie ist Kapitänin des Frauenteams und ich habe sie als erstes gefragt, wie ernsthaft müssen sie denn jetzt zittern, dass sie nicht zu dem Großevent dieses Jahr fahren dürfen?
Es ist natürlich sehr, sehr schwierig für uns im Moment einzuschätzen, was diese Pressemitteilungen wirklich bedeuten. Wir haben aktuell noch überhaupt gar keine offiziellen Informationen, was das weitere Prozedere ist und inwiefern das Ganze jetzt nur Drohungen sind, die am Ende nicht stattfinden werden oder was davon am Ende wirklich passieren wird. Und das ist eigentlich gerade das, was uns am meisten Angst macht, diese Ungewissheit im Moment, dass von dem Ausschluss der gesamten Sportart bei den Paralympischen Spielen bis hin nur zu kleinen Überprüfungen des Systems eigentlich alles offen bleibt und wir uns in der Vorbereitung schon seit über einem halben Jahr befinden, nachdem wir uns qualifiziert haben und jetzt einfach nicht wissen, was passiert da eigentlich und womit müssen wir rechnen.
Ja, Frau Miller, man fragt sich ja schon, wie kommt das, dass das Ganze jetzt so überraschend ist? Also das muss ja ein Streit sein, der schon länger schwelt.
Ja, das ist das, was wir auch zwischen den Zeilen lesen. Aber es ist eben wirklich so, dass obwohl wir da so betroffen sind, wir keinerlei Informationen vorab bekommen haben, wir keine richtige Vorwarnung hatten. Ich habe zwar zwischendurch tatsächlich als Athletensprecherin mal mitbekommen, dass da über Dinge gesprochen wird, aber es konnte sich keiner ausmalen, dass das in solch kurzer Zeit ein solches Ausmaß annimmt und wirklich eben unsere Sportart letztendlich ja auch bedroht, beziehungsweise eben unsere Teilnahme in Frage stellt. Und daher kommt das einfach für uns völlig schockierend.
Vielleicht muss man noch mal kurz dazwischen erklären. Es ist ja so, beim Rollstuhlbasketball dürfen auch nicht behinderte Athleten mitspielen. Das geht aber bei Paralympics nicht. Die Frage einfach an Sie auch zur Erklärung. Was stimmt denn jetzt bei den Klassifizierungsrichtlinien da möglicherweise nicht überein?
Ja, da kommen wir tatsächlich schon in den Bereich, der so eben gar nicht der Fall ist. Also es ist so, dass Nichtbehinderte in Deutschland im Ligenbetrieb spielen dürfen, aber grundsätzlich international im Rollstuhlbasketball auch nicht. Man muss immer eine nachweisbare medizinische Einschränkung haben, die einem eben diesen paralympischen Sport überhaupt ermöglicht. Weil man darf eben nicht parallel an der Olympiade teilnehmen können. Das sollte auf jeden Fall irgendwo ein Entweder-Oder sein. Und das wird eben auch medizinisch überprüft, insbesondere im Bereich der Minimal. Behinderung, wo es dann um einzelne orthopädische Sachen sind, die man vielleicht nicht auf Anhieb sehen kann, weil der ein oder andere eben im Alltag tatsächlich gehen kann. Aber das heißt eben nicht, dass derjenige keine Einschränkung hat, wenn er eben bei den Paralympics teilnimmt. Jetzt ist aber eben aus der Ferne schwer zu beurteilen, wo hier wirklich die Diskrepanzen sind. Wenn man tatsächlich die Pressemitteilungen genau liest, sagt das IWBF auch, dass
das hier nur Verband? Ein Unterschied. Also der Rollstuhlbasketballverband?
Genau, der Internationale Rollstuhlbasketballverband besagt eigentlich, dass es hier nur um den Wortlaut der Regularien geht. Und das IPC hat eben festgelegt und sagt, es müssen die Spieler wirklich überprüft werden, damit man diese medizinischen Unterlagen nochmal durchgeht und eben auf die Standards des Internationalen Paralympischen Komitees überprüft. Das heißt im Umkehrschluss noch nicht, dass da wirklich Unterschiede herrschen. Aber aktuell ist eben genau deswegen für uns das jetzt völlig ungewiss und unklar, ob dort Unterschiede sind und ob danach beurteilt wurde und ob das alles so miteinander besprochen wurde. Und warum es jetzt wirklich zu diesem Punkt kommt, dass man dort so einen öffentlichen Streit einleitet, das lässt natürlich vermuten, dass da irgendwie mehr dahinter steckt und man sich eben uneinig ist, beziehungsweise dann eben auch mehr passieren kann. Aber letztendlich ist es eben für uns nicht wirklich erkennbar zum jetzigen Zeitpunkt. Und das ist eben das, was natürlich dann mit der Ungewissheit wirklich dann eben auch Sorge macht.
Sehen Sie sich da als Opfer der Verbandspolitik?
Ich sehe mich insbesondere in dieser Kurzfristigkeit vor Tokio definitiv als Opfer der Verbandspolitik, weil die kurzfristige Deadline, dass wir jetzt innerhalb der Vorbereitung vor Tokio bangen müssen, was alles passieren kann, dass es zu so einem Streit kommen kann, wo wir letztendlich zwischen die Fronten geraten, das kann eigentlich, ja, kann man fast nicht anders sehen. Dass grundsätzlich sich Regularien auch mal ändern können, das ist sicherlich in Ordnung und auch normal, oder dass da auch mal Überprüfungen stattfinden, aber dass das eben auf solch eine Art und Weise kommuniziert wird und wir damit schockiert und überrascht werden und das eben zu einem solchen Zeitpunkt, das finde ich auch absolut nicht in Ordnung.
Sie haben ja auch Kontakt mit den Bundestrainern jetzt und dem Verband auch in Deutschland. Mal ganz einfach die Frage, was machen Sie denn jetzt?
Also zum einen warten wir natürlich einfach auf mehr Informationen, um wirklich einschätzen zu können, was jetzt überhaupt das weitere Prozedere sein kann, weil die reinen Stellungnahmen, wie besprochen, natürlich jetzt noch nicht so viel für uns aussagen, was überhaupt weiter passiert, was wir davon wirklich glauben können und sollten oder was das jetzt für uns im Einzelnen bedeutet. Zum anderen sind wir natürlich untereinander einfach im Austausch, um möglichst viel der Informationen einfach auch grundsätzlich mal zu verstehen und zu wissen, was auf uns zukommt und auf der anderen Seite uns natürlich auch so ein bisschen die Angst zu nehmen beziehungsweise auch dafür zu sorgen, dass wir uns eben in dieser Übergangsphase der Ungewissheit alle möglichst gut trotzdem weiterhin auf Tokio vorbereiten, damit wir uns davon eben einfach nicht zu viel beeinflussen lassen und das alltägliche Training weitergehen kann.
Mareike Miller war das, die Kapitänin der Rollstuhl-Basketball-Nationalmannschaft der Frauen, im Interview im Deutschlandfunk. Zwischen Paderborn und Wolfsburg steht es in der Fußball-Bundesliga inzwischen 2:3. Paderborns Vassiliadis traf gerade. Seit einem Jahr ist klar, dass die Special Olympics, also die Spiele für geistig behinderte Athleten, nach Berlin kommen, im Sommer 2023. Am Donnerstag wurde der Vertrag unterzeichnet und dafür ist Tim Shriver nach Berlin gekommen. Der Neffe von John F. Kennedy ist der Vorsitzende der Special Olympics, die seine Mutter ins Leben gerufen hatte. Mein Kollege Niklas Potthoff hat ihn in Berlin getroffen. Ihm hat Shriver als erstes seinen Eindruck von den Vorbereitungen auf dieses Event geschildert.
Well, first of all, the preparation is unique in that at the very foundation of the planning.
Die ganze Vorbereitung ist etwas Besonderes, weil die Athleten bei der Planung und der strategischen Arbeit von Beginn an mit dabei sind. Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen, die von vornherein mit einbezogen sind in die Spiele. Das werden keine Spiele für Athleten sein, sondern Spiele von Athleten. Das ist eine weitreichende Verbesserung und eine weitreichende Innovation in der Vorbereitung der Special Olympics. Außerdem habe ich mich gerade mit Vertretern aller politischen Parteien in Deutschland getroffen. Wir haben ja wirklich sehr unterschiedliche Ansätze. Aber wenn es darum geht, mehr Möglichkeiten im Sport für Menschen mit geistigen Behinderungen zu schaffen, dann kann man, denke ich, sagen, da gibt es Einigkeit.
Sie sind seit
1996 der Vorsitzende der Special Olympics Organisation. Wie ist es für Sie, den Fortschritt zu sehen, den die Special Olympics in der Zwischenzeit gemacht haben?
Ich bin wirklich erstaunt. Wissen Sie, die Leute aus der Strategieabteilung würden sagen, wir hatten wirklich große und kühne Ziele. Und wenn man solche Ziele hat, also dich, was die Größe angeht, zu verdoppeln, in hunderte neue Länder und Gemeinden überall auf der Welt hineinzuwachsen, dann macht man ein Zielkonzept. Aber ein Teil von mir hat immer gedacht, naja, die sind zu groß, um sie zu erreichen, aber sie werden uns motivieren. Doch dann haben unsere Freiwilligen und Athleten die größten Ziele, die wir hatten, immer wieder erreicht. Vor 20 Jahren hatten wir weniger als 1 Million Athleten und heute haben wir 5 Millionen Athleten. Vor 20 Jahren waren wir in ungefähr 120 Ländern, heute in fast 200. Also unsere Bewegung erreicht Ziele, von denen wir vor einer gewissen Zeit nur zu träumen gewagt haben. Auf der anderen Seite bin ich ehrlicherweise nicht überrascht, weil, wenn ich mir unsere Athleten und Freiwilligen ansehe, dann merke ich, auf vielen Ebenen sind sie nicht zu stoppen. So etwas wird gerne mal dahingesagt, aber ich meine es auch so. Ich glaube, dass es nichts gibt, was diese Bewegung nicht erreichen kann.
Sie haben über die Anmutung der Special Olympics Sätze gesagt wie, es geht nicht so sehr darum, wie du ins Ziel kommst, sondern mit wem. Nicht so sehr darum, wen du schlägst, sondern wie du das Rennen läufst. Was kann die restliche Sportwelt von der Einstellung der Special Olympics lernen?
Nun, ich glaube, der Rest der Sportwelt muss als erstes lernen, wie man ein Sportsystem schafft, das Menschen im Sport hält. Der Großteil der Sportwelt basiert immer noch auf der Idee, wenn dich jemand besiegt, dann bist du aus dem Spiel. Man fragt die Leute, wann haben sie mit dem Sport aufgehört? Die meisten sagen dann mit 12 oder 13. Fragt man sie, warum haben sie aufgehört? Nun, ich war nicht gut genug. Das ist doch lächerlich. Niemand sagt, man solle aufhören zu lesen, wenn man ein langsamer Leser ist. Es ist ein verrücktes System. Unser Modell ist, du spielst weiter, so wie du kannst. Wir haben ein passendes Rennen für dich, wir haben ein Spiel für dich. Ganz gleich, was du kannst, wir haben ein Team für dich. Das ist das Erste, was der Rest der Sportwelt lernen könnte. Versuchen Sie, Modelle zu finden, bei denen alle im Spiel bleiben, anstatt rauszufliegen. Ich glaube, das Zweite ist, dass man lernt, aus Freude am Spiel dabei zu bleiben und nicht wegen der Belohnung für das Ergebnis am Ende. Niemand lehrt diese Lektion besser als die Athleten der Special Olympics.
Die Olympischen Spiele werden immer wieder kritisiert, weil sie dieses gigantische Riesenevent geworden seien und den Kontakt zum olympischen Charakter verloren hätten. Wie sehen Sie das?
Nun, ich denke, die olympische Bewegung inspiriert die Menschen auf der ganzen Welt immer noch. Der olympische Geist hat für sie noch immer eine Bedeutung. Die Olympischen Spiele selbst ziehen die Aufmerksamkeit von Milliarden Menschen auf sich. Ich glaube, wir alle wollen immer noch zu Menschen aufschauen, die Außergewöhnliches leisten können. Und die olympische Bewegung hat immer noch die Kraft, davon zu träumen. Wow, was Menschen tun können, ist wunderbar. Und ich denke, das wird auch weiterhin so bleiben. Das hoffe ich.
What are the next important tasks? Was sind die nächsten wichtigen Aufgaben und Ziele der Special Olympics?
What are the next huge goals?
Well, here in Germany,
hier in Deutschland scheinen nur 8% der Menschen mit geistiger Behinderung Sport zu treiben. Wir müssen also zunächst einmal 50, 75, 80% der Menschen in Deutschland auf das Spielfeld bringen. Ihnen eine Chance geben. Bringt sie in Sportvereine, bringt sie in Sportorganisationen, gebt ihnen eine Perspektive. Sport ist ein lebensrettendes Geschenk für diese Menschen. Die Bedrohung für ihr Leben kann Einsamkeit sein, es kann Isolation sein, es kann Spott sein, es kann Demütigung sein, es kann Ungerechtigkeit sein. Aber in diesen Fällen kann der Sport diese Dinge verändern und sie stoppen. Wir müssen diese Möglichkeiten erweitern. Also, ich glaube, wir werden in den nächsten Jahrzehnten eine Bewegung erleben, in der die Zahl der Teilnehmer stark zunimmt. Und dann werden wir eine große Erweiterung dessen erleben, was wir als Unified Sport bezeichnen, nämlich die Zusammenführung von Menschen in einer Mannschaft. Und dann haben wir die Inklusionsrevolution, die wir jetzt schon einleiten. Das heißt, wir haben nicht nur eine Bewegung für Menschen mit geistigen Behinderungen, sondern auch eine Bewegung, die von ihnen selbst ausgeht und die den anderen sagt, wie sie andere mit einbeziehen können. Das ist dringend notwendig.
Sie wurden das sicher schon oft gefragt, aber von all der Zeit, die Sie bei den Special Olympics involviert waren, gibt es ein Highlight, was heraussticht, einen Moment, der besonders in Erinnerung geblieben ist?
Das ist eine gute Frage, die ist mir noch nicht gestellt worden. Ich werde Ihnen eine Antwort geben, die Sie nicht erwarten. Ich würde sagen, heute, wenn Sie Niyasha Dereira zugeschaut haben, dem Sprecher der Special Olympics Athleten bei seiner Rede vor den Bundestagsabgeordneten. Es gibt so viele Momente, bei denen ich das Gefühl habe, etwas gesehen zu haben, das ich vorher nicht gesehen habe. Und das ist eigentlich das Geheimnis unserer Bewegung, nämlich, dass selbst wenn Sie 100-mal, 1000-mal aufgepasst haben, dass Sie etwas sehen werden, das Ihr Leben heute verändern wird.
In den sozialen Medien haben Sie zuletzt ein Video von Kobe Bryant gepostet. Welche Verbindung hatte er zu den Special Olympics und wie wichtig ist die Unterstützung von Athleten wie Kobe Bryant generell? Special Olympics like Kobe Bryant is, how important is that?
Well, he was terrific for us in both Los Angeles. Er war großartig für uns, sowohl in Los Angeles als auch auf seinen Reisen in China und anderen Teilen der Welt. Dort hat er sich um Veranstaltungen mit Special Olympics Athleten gekümmert, hat gespielt, trainiert, war dabei und hat gejubelt. Wenn ich die Reaktion auf seinen tragischen Tod und den seiner Tochter und all der anderen Menschen in diesem Hubschrauber sehe, fällt mir auf, wie hungrig wir alle nach Vorbildern sind, nach Menschen, die uns vereinen, die uns zusammenbringen. Ich wage zu behaupten, dass genau das in Berlin geschehen wird. Die Athleten der Special Olympics werden die Stadt zusammenbringen. Und ich hoffe, dass Kobe Bryant viele Vermächtnisse haben wird, die die Menschen daran erinnern, nach solchen Vereinigern zu suchen. Und wenn sie danach suchen, finden sie vielleicht Kobe, sie finden vielleicht LeBron James, aber sie finden auch Niyasha Dereira und die Athleten für die Special Olympics. Und dann werden Sie das ganze Ausmaß Ihrer Stärke sehen.
Tim Shriver, der Vorsitzende der Special Olympics, war das im Gespräch mit Niklas Potthoff. Und Maximilian Arnold hat gerade für Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga auf 4:2 erhöht gegen Paderborn. In der Handball-Bundesliga bleibt Meister SG Flensburg-Handewitt dem aktuellen Spitzenreiter Kiel auf den Fersen durch einen Sieg gegen Magdeburg. Thomas Kuss.
Unter dem Jubel der über 6000 Fans haben die Flensburger das Verfolgerduell gewonnen und sind damit wieder Kieljäger Nummer 1. Am Ende fiel der 29:23 Erfolg gegen den SC Magdeburg etwas zu hoch aus, denn die Gäste spielten über weite Strecken gut mit. Beide Teams waren im Vorfeld von zahlreichen Verletzungen geplagt. Flensburg führte zur Pause 14:12 und auch ein 6-Tore-Vorsprung reichte Anfang der zweiten Halbzeit nicht, um mehr Sicherheit zu bekommen. Der SCM kämpfte sich zurück, produzierte aber zu viele einfache Fehler in der Schlussphase oder scheiterte an Flensburg starkem Schlussmann Buric.
Berichtet Thomas Kos. Die langwierigen Verhandlungen über eine Änderung des Glücksspielstaatsvertrags werden schon mit dem Bau des Berliner Flughafens verglichen. Die 16 Bundesländer haben sich jetzt grundsätzlich auf eine weitgehende Reform geeinigt. Im Februar laufen noch Anhörungen. Im März sollen sich die Ministerpräsidenten einigen. Anschließend müssen die Länderparlamente das Papier noch ratifizieren. Im Sommer 2021 soll der Vertrag dann in Kraft treten. Die Neuerungen könnten für den Sport Konsequenzen haben. Heinz-Peter Kreuzer beschreibt die aktuelle Lage.
43 Millionen Euro kassiert der deutsche Profisport von Sponsoren aus dem Glücksspielsektor. 28 Glücksspielmarken werben auf TV-relevanten Flächen wie Trikots, Banden, Carpetcams und so weiter bei Verbänden, Clubs und Ligen. Bisher war die Tendenz steigend. Mit dem neuen Glücksspielstaatsvertrag drohen in diesem Segment Einbußen. Problem? Bei Sportwetten sollen laut Entwurf zwar Ereigniswetten zugelassen werden, also Wetten auf Ereignisse während des Spiels, wie eine rote Karte oder das erste Tor. Jedoch angesichts der Manipulationsgefahr nicht mehr als Live-Wette. Matthias Dahms, der Präsident des Deutschen Sportwettverbandes.
Wir haben schon mal hochgerechnet, wenn im Bereich der Live-Wette zum Beispiel, die ja heute sehr beliebt ist bei den Kunden und etwa 60% des gesamten Wettvolumens ausmacht, wenn die dort im Staatsvertrag niedergelegten Einschränkungen tatsächlich dann auch so umgesetzt werden, dann würden wir etwa 70-80% des heutigen Wettvolumens verlieren. Das sind dann also in der Größenordnung 3 Milliarden Euro.
Sinkende Einnahmen könnten weniger Geld für Sportsponsoring aus der Glücksspielbranche bedeuten. Das prognostiziert auch Ronald Reichert, einer der renommiertesten Juristen im Glücksspielwirrwarr. Er befürchtet eine Abwanderung der Live-Wetter in den Schwarzmarkt.
Wenn es nicht gelingt, dass der Großteil des Marktes die Erlaubnisangebote annimmt, dann wird natürlich der Sport ein erheblich geringeres Volumen an Anbietern vor sich finden. Und das führt praktisch zwangsläufig dazu, dass die Werbeverträge nicht so attraktiv sind.
Und der Breitensport? Für den sind im Entwurf des Glücksspielstaatsvertrages keine Abgaben vorgesehen. Trotz der Forderung von Sportfunktionären. Martin Nolte von der Deutschen Sporthochschule in Köln hat den organisierten Sport in den vergangenen Jahren in juristischen Fragen beraten. Aus seiner Sicht wären diese Einnahmen für den Breitensport extrem wichtig und berechtigt. Schließlich veranstaltet und finanziert der organisierte Sport zahlreiche Events, auf die gewettet wird.
Für die wird auch der organisierte Sport nach wie vor streiten, weil es nicht sein kann, dass er die Ausgaben, die Aufwendungen hat und dann auch noch die Risiken aus der Manipulation von Sportwettbewerben trägt und auf der anderen Seite die Länder die fiskalischen Erträge für sich generieren. Das passt nicht zusammen, das ist eine Asymmetrie und die muss aufgehoben werden durch eine Finanzierungsgarantie.
Etwa 300 Millionen Euro Steuern zahlen die privaten Wettanbieter jährlich. Einen letzten Versuch, die Forderung nach einer Abgabe für den Breitensport in den neuen Vertrag zu integrieren, hat der organisierte Sport im Februar. Der Deutsche Olympische Sportbund, der Deutsche Fußballbund und die Deutsche Fußballliga werden noch einmal angehört. Aber in der Vergangenheit wurden die Vorschläge des Sports immer ignoriert. Martin Nolte erinnert an den Sportbeirat des bisherigen Aufsichtsgremiums, dem Glücksspielkollegium.
Der vor 8 Jahren eingerichtet wurde, zwar vielfältige Stellungnahmen in der Vergangenheit abgegeben hatte, die aber nicht so berücksichtigt worden sind in der Diskussion, wie es der Sportbeirat doch hätte erwarten können.
Zwischenzeitlich hatte der Sportbeirat aus Protest sogar seine Arbeit eingestellt. Selbst die privaten Anbieter haben sich in der Vergangenheit für eine Sportabgabe eingesetzt, so schildert es Matthias Dahms.
Wir setzen uns als Deutscher Sportwettenverband ja seit vielen Jahren dafür ein, dass der Sport in einer festgelegten Größenordnung an den Steuereinnahmen, die aus der Sportwette generiert werden, beteiligt wird. Wir unterstützen da die Forderung des Sports, dass etwa ein Drittel der Sportwettsteuer tatsächlich auch direkt dem Breitensport zukommen soll.
Bei den Verhandlungen sind die Wünsche des Sports den verschiedenen Interessen der Bundesländer bei der Suche nach Kompromissen zum Opfer gefallen. Die Politik hatte, wie zuvor schon das Glücksspielkollegium, den Sport ignoriert. Dieses Gremium soll in dem neuen Staatsvertrag durch eine neue Behörde ersetzt werden. Der Glücksspielforscher Tilman Becker von der Universität Hohenheim sagte im Deutschlandfunk-Podcast Der Tag:
Sie muss gegen die illegalen Angebote vorgehen. Sie muss die Zahlungsströme sperren. Sie muss auch im Internet eventuell die Zeiten blockieren oder umlenken auf eine sogenannte Stoppage. Sie muss dafür sorgen, dass für den Verbraucher deutlich wird, was legal ist und was illegal ist.
Rechtsexperte Ronald Reichert bezweifelt, dass die Behörde rechtzeitig installiert wird. Es könne noch 4 bis 5 Jahre dauern, bis sie voll arbeitsfähig ist.
Ein Beitrag von Heinz-Peter Kreuzer, den Sie bei uns online jederzeit nochmal nachhören oder nachlesen können. In Amerika ist längst auch der Tag angebrochen, der als Super Bowl Sunday von vielen wie ein Feiertag behandelt wird, weil die Meisterschaft in der National Football League als gigantisches Medienereignis zelebriert wird. Heute die Kansas City Chiefs gegen die San Francisco 49ers. Und in der berühmten Abwehrreihe der 49ers steht ein Spieler, auf den Fußballfans aus Deutschland genauer schauen werden, Marc Nesson. Sotscher aus Ansbach. ARD-Reporterin Katrin Brandt hat mir kurz vor der Sendung erzählt, was man über diesen Spieler wissen muss.
Also man muss wissen, dass er 30 Jahre alt ist und schon seit ein paar Jahren bei den San Francisco 49ers spielt, dass sein Vertrag gerade verlängert worden ist für 3 Jahre. Das ist schon ein Zeichen dafür, dass er ein wertvoller Spieler für die 49ers ist. Er ist ein Defensivspieler auf der Position des Linebackers, aber er tritt vor allem in den Special Teams an. Das heißt, wenn der Ball gerade mal nicht getragen oder geworfen wird, sondern zum Beispiel wenn Kickoff ist, dann steht er auf dem Feld. Das heißt, er kann also auch damit rechnen, dass er wirklich in den ersten Sekunden des Spiels dabei ist. Er hat es zum Beispiel geschafft, ganz am Anfang der Saison gegen die Tampa Bay Buccaneers eine Interception zu fangen. Also er hat den Ball dem Quarterback abgenommen. Da ist er sehr für gelobt worden. Das ist wichtig, weil dann wechselt das Angriffsrecht. Also der ist schon ein wertvoller Spieler, ganz offensichtlich. Und was ich in den Interviews gesehen und gehört habe, offensichtlich auch ein echt sympathischer und vor allen Dingen familienorientierter Typ.
In den USA dreht sich ja sonst gerade vieles um die Wahlen und der Super Bowl wird ja auch gerne als Projektionsfläche dafür genutzt. Donald Trump hat die Football-Fans als Zielgruppe ausgemacht. Wie macht sich das bemerkbar?
Ja, zum einen ganz klar in der Tatsache, dass er sich frühzeitig 60 Werbesekunden gesichert hat. Das ist teuer. Das kostet um die 10 Millionen Euro, sich 60 Sekunden zu sichern. Er hat einen Spot produziert, der mit der üblichen dramatischen Musik unterlegt, dass Amerika seiner Meinung nach unter ihm besser und sicherer und erfolgreicher geworden ist. Es hat aber auch Michael Bloomberg zugeschlagen. Der hat ja auch eine Menge Geld. Der will für die Demokraten Präsidentschaftskandidat werden. Auch er hat sich 60 Sekunden gekauft, will aber, wie er sagt, einen inhaltlich anspruchsvolleren Job abliefern. Donald Trump wird außerdem vorher die Möglichkeit eines Pre-Game-Interviews nutzen. Das haben andere Präsidenten auch schon gemacht. Er wird bei seinem Sender Fox, das ist der Sender, der überträgt und auch zufällig gerade der Lieblingssender von Donald Trump ist, ein längeres Interview bei seinem Lieblingsmoderator Sean Hannity geben. Wir erwarten nicht viele kritische Fragen, aber das ist nochmal eine Gelegenheit für Trump, sich zu präsentieren und seine Erfolge zu feiern. Also die aktuelle Politik spielt hier rein. Andererseits habe ich den Eindruck, wenn man so auf der Fanmeile unterwegs ist, da steht das Spiel ganz klar im Vordergrund.
Man könnte ja auch meinen, das Publikum sucht im Super Bowl Ablenkung von der Politik und der allgegenwärtigen Spaltung des Landes. Wie kommt denn diese Politisierung an in diesen aufgewühlten Zeiten?
Also Nancy Pelosi, die Chefin der Demokraten im Abgeordnetenhaus, hat anfangs gesagt, sie findet halt dieses Spiel ganz toll, weil es das Land vereine und weil am Ende doch alle Teil von Team USA sind. Das ist, glaube ich, Wunschdenken, aber ich habe hier den Eindruck, dass die Fans sehr freundlich miteinander umgehen und es gibt, man darf das nicht unterschätzen, viele, viele Menschen, die auch einfach kommen, um das Spiel und das Spektakel an sich zu sehen. Also ich habe gestern mit Engländern gesprochen, die früh gebucht haben, denen ist eigentlich egal, wer spielt, die wollen einfach bei diesem Ereignis dabei sein und sich den American Football, den sie lieben, aus der Nähe angucken. Die Menschen haben echt viel Geld bezahlt, die haben ihre Ersparnisse auf den Tisch gelegt, um für 3.000, 4.000, 5.000, was auch immer Dollar sich die Tickets hier zu sichern. Klar, das ist was, was vom trüben Alltag möglicherweise ablenkt. Andererseits war das in den vergangenen Jahrzehnten immer so, dass das ein Spektakel war. Also das spricht jetzt gar nicht unbedingt für besonders schwere Zeiten, wenn besonders viel Interesse gerade auf diesen Football-Tag gelegt wird. Es ist einfach zwei hinreißende Teams und möglicherweise auch eine tolle Halbzeitshow.
Die NFL gibt sich ja plötzlich auch politisch und schaltet einen Werbespot gegen Rassismus. Die gleiche NFL wohlgemerkt, die Quarterback Colin Kaepernick abgestraft hat für seinen Kniefallprotest gegen Rassismus und Polizeigewalt. Wie geht das zusammen?
Ja, der lange Schatten von Colin Kaepernick liegt hier über diesem Super Bowl, das muss man sagen. Er war der letzte Quarterback, der die San Francisco 49ers in den Super Bowl gebracht hat, 2012, da haben sie nicht gewonnen. Kurz darauf hat er sich beim sogenannten Hymnenprotest hingekniet, hat seitdem keinen Job mehr bekommen in den 32 Clubs. Aber die NFL hat Polizeigewalt gegen Schwarze zu ihrem Thema gemacht. Es läuft ein Spot, in dem ein früherer Profi erzählt, wie sein Cousin erschossen worden ist. Und das Thema Hautfarbe, habe ich den Eindruck, ist hochpräsent dieser Tage. Also Patrick Mahomes ist erst der 7. afroamerikanische Quarterback, der es ins Super Bowl-Endspiel geschafft hat. Gestern ist Lamar Jackson ausgezeichnet worden als wertvollster Spieler, ein schwarzer Quarterback von den Baltimore Ravens. Das ist erst der 4. schwarze Quarterback, der diese Auszeichnung bekommen hat. Bei der NFL Honors Show gestern, bei der großen Ehrengala, hat es einen Eröffnungsmonolog gegeben, der sich nur mit dem Thema Hautfarbe beschäftigt hat. Da haben die schwarzen Spieler wirklich sich schlapp gelacht. gesagt, die weißen Besitzer der Clubs haben ein bisschen verkniffen geguckt, hatte ich den Eindruck, wenn die Kamera über den Saal geschwenkt ist. Also Hautfarbe spielt eine wichtige Rolle. Die schwarzen Quarterbacks, die schwarzen Spieler, 70% der Liga sind schwarz, rücken stärker in den Fokus dieser Liga, die ja in früheren Zeiten wirklich rassistisch war und keine Schwarzen überhaupt zugelassen hat.
ARD-Reporterin Katrin Brandt blickte auf den Super Bowl, der um 12:30 deutscher Zeit losgeht. Apropos Sport und Politik, ein schwieriges Thema für Sportorganisationen. Wie frei kann der Sport von politischer Haltung sein, wenn er das Schlagwort Werte so gerne vor sich herträgt? Die Antworten verschiedener Verbände darauf sind durchaus widersprüchlich. Dass Sport und Politik nicht voneinander trennbar sind, das ist eine Botschaft, die Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt seit längerem platziert. Darüber spricht Eintracht-Präsident Peter Fischer heute bei uns im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Eine Frage, warum AfD-Anhänger und Wähler in seinem Verein keinen Platz haben.
Wer freiwillig in einen Verein eintritt, wie Eintracht Frankfurt, akzeptiert eine Satzung. Das ist die Grundlage des Beitrittes. In unserer Satzung gehen wir eindeutig mit Werten um, was für uns wichtig ist, was wir ausschließen. Da gehört Antisemitismus genauso dazu wie Rassismus und viele, viele andere Dinge. Aber wenn man eine Partei wählt, wo die Parteispitze sich permanent, also ich denke an Denkmal der Schande, ich denke, es gab nie einen Holocaust, ich denke, das ist ein ganz guter Fußballspieler, dieser Schwarze, aber als Nachbar will ihn niemanden haben. Und dort gibt es ja eine Menge von Beispielen, die hier zu zitieren, das will ich einfach nicht. Ich möchte auch keine Plattform mehr bieten für diese unsäglichen Äußerungen. Diese stehen absolut konträr zu dem, was wir in unserer Satzung für den Verein hinterlegen. Und mein Aufruf ist, prüft euch, wer in diesen Verein eintritt, kann auf der anderen Seite kein Wähler der AfD sein.
Sagt Peter Fischer, der Präsident von Eintracht Frankfurt, heute bei uns im Sportgespräch. Das ganze Gespräch können Sie ab 23.30 Uhr bei uns hier im Deutschlandfunk hören. Abpfiff im Sonntagabendspiel der Fußball-Bundesliga Paderborn gegen Wolfsburg. Stefan Kaußen berichtet.
Was für eine wilde Fahrt in Ostwestfalen. 4:2 der Sieg für die Wolfsburger, die lange Zeit in Überzahl spielten nach der roten Karte wegen Tätlichkeit gegen Paderborns Holtmann. Die Wolfsburger drehten den Rückstand 0-1. Erstmal Zolinski für Paderborn, dann aber Knoche und zweimal Ginzek, die 3-1-Führung. Dann kam Vassiliadis, Knaller zum 2-3. Und die Entscheidung mit einem zauberhaften Freistoß von Maximilian Arnold aus 20 Metern über die Mauer gezirkelt. So gewinnt Wolfsburg endlich mal wieder. Paderborn ist Letzter nach dem 2-4.
Ja, Paderborn hat ganz unten in der Tabelle nur 15 Zähler und Wolfsburg klettert auf Rang 9 in der Bundesliga-Tabelle 27 Punkte. Am Ende von Sport am Sonntag kann ich noch eins aus der Basketball-Bundesliga vermelden. Der kriselnde Basketball-Bundesligist Bonn hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Thomas Pech getrennt. Das war keine 24 Stunden nach der 66-85 Niederlage gegen Crailsheim. Das war's mit der langen Sportsendung an diesem Sonntag. Wie gesagt, um 23.30 Uhr hier im Deutschlandfunk das Sportgespräch. Am Mikrofon dieser Sendung war Marina Schweizer. Danke fürs Zuhören und tschüss.